halb so schlimm. Denkt nur was Neues aus. Haben genügend Themen, kein Problem. Jo. Technik läuft. Technik läuft. Okay, dann begrüße ich euch alle ganz offiziell. Virtuelle Maschinen. Ja, eigentlich wollte ich weitermachen mit den Just-in-Time-Compilern. Wenn die Technik jetzt nicht läuft, machen wir was anderes. Und zwar, wie funktioniert denn VMware? Da habe ich keine Folien, weil ich weiß es nicht. Warum weiß ich es nicht? Naja, kommerzielles Produkt. Man kann es sich kaufen, reingucken kann man nicht. Aber es gibt die Patentschrift von der Firma VMware. Da habe ich mal reingeguckt, was sie dann so patentiert haben, und da schimmert so dunkel durch, wie das unter der Haube vielleicht funktionieren könnte. Das will ich versuchen, mit euch mal heute so ein bisschen rauszukitzeln, wie das funktionieren könnte. Also, fangen wir mal an mit der Idee. Also VMware stammt aus einer Zeit, da gab es noch, ich sag mal, keine der heute besseren CPUs, also nix 64-Bit, nix Hardware, Virtualisierung, irgendwas, sondern das waren Wald und Wiesen, sag ich mal, PCs. Jo, irgendwie kam ja jetzt in der letzten Woche, vorletzte Woche auch immer schon von euch die Idee, ja, warum so ein Intel-PC, wenn ich ihn nachmache mit diesen blöden Flex-Berechnungen und so, warum nehme ich nicht einfach die Addition vom PC selber? Der berechnet doch die Flex. Und da haben wir mal gesagt, naja, das kann ich zwar so kompilieren, aber dann muss ich irgendeinen Präfixcode davor schreiben, um aus meinen Variablen die Flex irgendwie reinzufummeln in das iFlex-Register. Dann kann ich die Addition zum Beispiel machen und danach muss ich die Flex aus dem iFlex-Register wieder rausfummeln in meine Simulationsvariable. Man könnte es auch anders sagen, man könnte doch eigentlich 1:1 den Originalcode abarbeiten. Bis auf wenige Stellen. Eine Stelle hatte ich neulich schon gesagt, naja, so ein CLI sollte man vielleicht nicht unbedingt direkt ausführen, ne, weil dann ist die Maschine gegebenenfalls komplett tot für alle laufenden Betriebssysteme. Was könnte man denn tun, um beispielsweise ein CLI rauszusortieren? Oder wie könnte man das mitkriegen, dass da so eine blöde Instruktion steht, die man nicht simulieren will?
Welcher Code ausführbar ist, weiß man ja im Normalfall sowieso. Also von muss ja gemerkt sein, ist ausführbar. Ja. Dann kann ich den durchscannen und alles, was nicht schön aussieht, durch Interrupt ersetzen.
Das ist schon mal ein Teil davon, ist eine sehr gute Idee. Soll heißen, alles, wo ich der Meinung bin, dann weiß ich nicht so genau, ob ich das wirklich so machen will, das patche ich im Original raus durch, ich sag mal, einen Breakpoint. Im Intel-Fall nennt sich das dann irgendwie Interrupt. Also typischer Fall, Int3, da gibt es eine Instruktion, die heißt Int3, die nichts anderes tut, als einen Breakpoint zu generieren. Und die Instruktion ist ein Byte groß. Das heißt, die kann ich auch überall reinpatchen. Also von der Idee her, ich habe meinen Code. Und da steht, sagen wir mal, ein CLI und dann geht es hinterher weiter. Das bauen wir oder versuchen wir mal umzubauen in ein Int3 und dann lassen wir es laufen. Und wenn wir es dann laufen lassen, dann kriegen wir an der Stelle eine Exception und der, im Prinzip läuft dann der Debugger. Und der Debugger könnte sich jetzt ja überlegen, naja, vorher stand da das. Kann man sich ja merken, was da vorher stand, ne? Und dann das CLI entsprechend simulieren. So tun, als wenn die Interrupts aus wären. Und dann kehrt er einfach, der Debugger lässt dann sozusagen das normale Programm einfach weiterlaufen. Ja. Okay, erste Frage, was müssen wir dann alles patchen? Also, wir haben ein CLI. Das müssen wir noch patchen. Interrupt Enable Flag löschen. Also Interrupt ausschalten. Was müssen wir noch patchen, was wir nicht einfach so ablaufen lassen dürfen?
Oh. Seltsamer Randfall, aber Push-Flex, Pop-Flex, also Fernseh im privilegierten Modus ausgeführt werden, weil die Instruktion unterschiedliche Dinge tut, je nach Modus.
Genau. Also es gibt einen Push-Flex und es gibt einen Pop-Flex, haben wir ja neulich. Also die Instruktion an sich kennt ihr schon. Max weiß was, was die meisten nicht wissen. Die Dinger verhalten sich unterschiedlich im Systemmodus und im User-Modus. Man kann sie in beiden Modi aufrufen. Im User-Modus pushen sie allerdings im Prinzip nur die Condition Codes, also Zero Flag, Carry Flag, wie sie alle heißen, und restaurieren sie dann auch entsprechend. Im System-Modus sichern sie auch noch das Interrupt Enable Flag und stellen das wieder her. Ne, das will man, aber damit kann man im Prinzip dann auch wieder Interrupts ausschalten, wenn man das im Systemmodus laufen lässt. Also die Dinger sind auch kritisch. Im Systemmodus, sonst nicht. Okay?
Naja, Interrupts anschalten, also
genau, ne, also ich meine, das STI an sich ist jetzt so schlimm nicht. Also da wird nichts Böses passieren, weil wenn ich in meiner virtuellen Maschine bin, dann sind die Interrupts an. Und wenn ich einen STI mache, dann sind sie immer noch an. Das ist nicht das Problem. Nur ich muss natürlich in der Simulation mitkriegen, dass ab sofort ne, meine virtuelle CPU die Interrupts wieder kriegen soll. Ja? Habt ihr noch was? Ja, alles was damit zu tun hat, genau. Das sind so Geschichten, move irgendwas nach Kontrollregister 3, damit setze ich das Paging-Register und entsprechend CR3 lesen. Wobei, das dann könnte man sich überlegen, im Prinzip für alle Kontrollregister gilt. Ne? Also mit den Kontrollregistern kann man zum Beispiel Paging an- und ausschalten, die Floating Point Unit an- und ausschalten. Das sollte man nicht so unbedarft ohne weiteres tun. Jetzt passiert sonst einige unter der Haube. Jawohl. Also die ganzen Geschichten in B, out, ja, B, W, L, out, B, W, L. Ich darf nicht, meine VGA-Karte plötzlich umprogrammieren, dass die plötzlich eine andere Farbe darstellt oder so. Das betrifft natürlich nicht nur den Simulator, sondern mein ganzes Desktop überhaupt.
Und kann ich auch schauen, dass man nicht irgendwo in den Speicher stellen kann?
Ja, jetzt triffst du einen wunden Punkt. Ne? Was muss ich denn jetzt markieren? Wir haben gesagt, alles, was kritisch ist, ersetze ich. Wenn du natürlich sagst, speichern könnte kritisch sein, das ist doof. Dann ersetze ich ja alles. Ne? Dann ersetze ich auch die Addition, die was in den Speicher drauf addiert, und ich ersetze das Move durch ein Int 3. Ja?
Könnte man nicht einfach nur die Adresse ersetzen und kann schauen, dass man die Adresse so merkt, dass die halt irgendwie ein Beispiel rechtgehen,
wie das Schema läuft? Das Problem, was du jetzt angesprochen hast, das schieben wir mal auf später. Kommt gleich. Ne? Da muss man sich noch was anderes ausdenken.
Kann ich die virtuelle Maschine in ihrem eigenen Adressraum laufen lassen, sodass die Adresse, die virtuelle Maschine gerne hätte, einfach den Adressen entsprechen, die im virtuellen Speicher.
Das gucken wir uns gleich an. Das ist, ne? Also Speicher, da müssen wir irgendwie das Mapping, da müssen wir irgendwas uns ausdenken. Ja, gibt es noch andere Instruktionen? Bei einer Exception sind wir im Debugger. Das wäre okay. Ne? Ein Debugger kann dann darüber nachdenken, wo kam die Exception her, und wenn es eine Division durch 0 war, dann soll er die ja auch ruhig machen. Wenn das User-Programm so doof ist, dann muss er sich auch selber darum kümmern.
Ja, Interrupt-Befehle, Syscall, ERET.
Ja, also je nachdem, ob man auf einer alten CPU ist, dann heißt es irgendwie int irgendwas, also typischerweise in der Linux-Welt, so ein int hex 80 ist ein System Call, beziehungsweise auf den neueren Maschinen heißt das dann sysenter, um den Betriebssystemkern aufzurufen, beziehungsweise ein System Call leave, um wieder zurückzuspringen. Warum müssen wir die jetzt ersetzen? Naja, ne? Also wenn hier der Linux-Kern, sagen wir mal, aufgerufen wird, aber wir wollen in unserer virtuellen Maschine in Windows laufen lassen, dann wollen nicht der Linux-Kern aufgerufen werden, ne? Sondern der Windows-Kern. Also die muss man dann entsprechend umbiegen.
Ja, wenn wir schon bei verschiedenen Betriebssystemen sind, bei Windows hat man ja immer nur Bibliothek irgendwie auf und da erwartet man ja, dass die irgendwo wieder ein Speicher irgendwo liegt und dann an einer bestimmten Adresse und ist das jetzt nicht
mit dem das Problem, das gucken wir uns gleich noch an, ja?
Halt,
ne? Halt wäre doof, wenn das irgendjemand einfach so aufruft. Wenn die ganze Maschine einfriert. Ja, ein paar habe ich noch. Gut, ist die Frage, ob ihr die Befehle kennt. Es gibt noch so Sachen wie LDT.
Falls und halt, solange Interrupts noch anders und ich regelmäßige Timer-Interrupts habe, tut es doch eigentlich nicht weh, wenn ich Befehlmaschine halt macht, oder?
Timer-Interrupt, die sollten weiterlaufen, sonst ja, tickt meine Uhr auf dem Desktop nicht mehr.
Ja, die läuft jetzt manchmal, weil ich die Interrupts schon alle abgefangen habe, also das Einstellen für den. Dann kann die Maschine auch auf iPad machen, das tut mir doch nicht weh, oder?
Ich habe ja vielleicht noch ein paar parallel laufende Prozesse parallel zur virtuellen Maschine.
Ja, die kommen halt im nächsten Time-Slice dran. Da kommt ja wieder
die Die Rechenzeit könnte man ja vielleicht ja sinniger verbraten.
Ne? Die wichtige Maschine dossen, wegen der ganzen Zeit halt Max.
Also kommt darauf an, wenn du vorher noch ein Knie machst und die Interrupts auch noch ausschaltest und dann halt, dann ist sie definitiv tot.
Ja, weil
das
fangen wir ja.
Also die Rechenzeit sollte man dann schon sinnig weiterverwenden. Ne? Ja, hier gibt es noch ein LDT und IDT, die man abspeichern bzw. laden kann. Und dann gibt es noch ein Global Descriptor Table bzw. Safe Global Descriptor Table. Was ist das ganze Zeugs? Kennt das jemand? Genau, ne? Also da stehen die Infos drin für die ganzen Segmente, also die Segmentdeskriptoren, also sprich die Basisadresse vom Segment, die Länge vom Segment, ob es ein 32, 16-Bit-Segment ist und das ganze Zeugs. Das ist eine Tabelle, wo letztendlich alle drinstehen. Die gibt es einmal global für alle Prozesse, gibt es aber auch eine Local Descriptor Table für jeden Prozess eine einzelne, die man umlädt. Ja, und dann gibt es noch die Interrupt Descriptor Table. Da stehen halt die Vektoren drin, was er dann machen soll, wenn Interrupt 93 auftritt, wo er denn hinspringen soll.
Ja. IRET muss man auch patchen, oder?
Mhm. Jo, also, ja, warum muss ich die umbauen? Kann ich nicht einfach die Segmente verwenden, wie der Benutzer sie gerne hätte?
Ja, aber das Betriebssystem startet, wenn die doch einmal gesetzt und dann
Also in der Linux-Welt ist es so gemacht, dass die Dinger gar nicht gebraucht werden. Die Dinger sind so definiert, Basisadresse ist 0 und Länge ist gesamter Speicher. Soll heißen, die werden eigentlich auch nicht gebraucht. Die IDT natürlich sehr wohl. Linux-Kern definiert eben hier int hex 80 ist der Sprung ins Betriebssystem. Ja, und der steht hier an der Stelle hex 80 in der Tabelle. Ja, wo ist der Einsprungpunkt in den Linux-Kern? Wenn jetzt irgendjemand darauf Zugriff hätte, die Tabelle umbauen könnte, dann kann er den echten Linux-Kern sozusagen seinen Einsprung wegnehmen. Das soll natürlich nicht sein. In echt, also im normalen Hardware sind die alle nur für Systembefehl, also im Systemmodus verfügbar. Im User-Modus kriegst du Protection Fault. Das Setzen. Das Nachgucken ist auch im User-Modus erlaubt. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man dann irgendwas türkt, dann ändert man da ja was, ne? Bloß wenn das Benutzerprogramm hinterher wieder reingucken kann, dann soll er natürlich auch das Getürkte sehen und nicht das Echte. Insofern muss man dann auch die Lesevariante verbieten. Ja, IRET, der Rücksprung vom Interrupt. Warum muss ich den Rücksprung vom Interrupt patchen, umändern? Ja, letztendlich steckt ein Prioritätslevel Änderung mit da drin. Ne? Ich springe zurück aus dem Linux-Kern, aus entweder einem Interrupt-Händler oder einem System-Call-Händler und dann kehre ich zurück vom privilegierten Modus in den User-Modus normalerweise. Und diesen Wechsel, ich habe ein User-Programm, da kann ich diesen Wechsel nicht machen. So, fällt mir noch was ein? So spontan fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Von der Idee her auch egal, wenn noch ein paar mehr da sind, können wir uns noch überlegen, dann verlängern wir die Liste einfach.
Ich bin gerade noch am Überlegen, sind die Virtual 80 Befehle nehmen?
Das ist ein, also für die Leute, die es kennen, es gibt also jeder 80386 aufwärts. Neben dem Real Mode, Protected Mode, gibt auch noch so einen Virtual 8086 Modus. Da ignoriert er manche Sachen einfach. Den schaltet man letztendlich an mit so einem IRET. Wenn ich den patche, kann ich den sozusagen virtuell einschalten bzw. virtuell auch wieder verlassen. Das würde gehen, allerdings. Also ich kenne genau ein Programm, was diesen 8086 Modus da braucht. Das ist dieses DOS, wie heißt das? DOS-EMU. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand mal benutzt hat. Wenn man das nicht braucht, dann kann man da auch sagen, komm, vergiss es. Braucht eh kein Mensch. Jo, okay. Also wir wollen, wenn wir jetzt unser Programm laufen lassen, dann müssen wir jetzt so ein CLI raussuchen, so ein Pushflex, so ein Out, so ein Halt, so ein keine Ahnung. Und wir bauen an 1093 Stellen entsprechend einen Breakpoint ein.
Zuverlässig, dass diese Codes für Instruktionen quasi manche nicht so schön und länger als ein Byte.
Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ne? Wie finden wir die Dinger? Gut, das eine, was man sagen kann, wie ist denn das, wenn ich eine in meinem Gast ein User-Programm lade und das User-Programm laufen lasse. Muss ich da irgendwas patchen? Ja?
Man könnte ja in dem User-Programm halt nachzeichnen, wo die ausrechnen, die ansprechen. Man ist ja auch keine, wenn man nur ganz am Anfang
einmal so. Ja, beziehungsweise man kann sich überlegen, im User-Mode, den User-Mode kann ich laufen lassen, wie er ist. Im User-Modus sollte der ganze Kram nicht vorkommen. Wenn ihr euch irgendein Programm anguckt, ein LS, ein VI, ein X-Server, keine Ahnung was, da kommen die Befehle alle nicht drin vor. Was wäre, wenn die Befehle vorkämen? hast du recht, ja, ein Syscall macht er. Aber alle anderen würden, also wenn du hier irgendwie was in ein Kontrollregister schreibst, kommt sofort ein Protection Void. Das heißt, die echten User-Programme haben das Zeugs nicht drin. Eine Ausnahme, logischerweise, ja, den Int 80 zum Beispiel. Der hat 2 Byte. Int 3, deshalb ist ein Spezialfall. Also Int 3 zusammengeschrieben ist 1 Byte. Man kann es auch auseinanderschreiben, dann ist es 2 Byte. Und Int 80, also man kann immer dahinter ein Byte schreiben als Immediate-Wert und das ist dann diese Nummer. Okay, also User-Programme, sagen wir mal, erste Idee, die könnte man eigentlich laufen lassen, wie sie sind. Interessant ist eigentlich nur das Betriebssystem, also den Linux-Kern, den ich patchen müsste, oder den Windows-Kern. Und den müsste ich ja einmal sozusagen scannen und all die Dinge ersetzen. Geht das? Also das ist, sage ich mal, so eine Art, ja, ob es jetzt ein Just-in-Time-Compiler ist, ob es so nennen will, weiß ich nicht. Aber ich scanne die einzelnen Instruktionen, ich gucke sie mir an, ne, so wie ihr es neulich gelernt habt.
Das fehlt wieder der Einspruchspunkt, weil ich weiß ja nicht, an welcher Stelle ich anfange, Instruktionen zu lesen.
Einen Einsprung kenne ich.
Ja, aber ich weiß nicht alle.
Welchen kenne ich denn? Wo fängst du denn an? Ja, der Reset-Vektor. Wenn eine CPU eingeschaltet wird, macht er ein Reset und er fängt genau an einer Stelle, in diesem Falle im BIOS, an. So, das BIOS humpelt er der Reihe nach durch und lädt dann den Linux-Kern und der Linux-Kern, der. Ja. Wie machen wir das? Also wenn das jetzt, sagen wir mal, hier der Reset-Vektor wäre, ne? Da geht's los, dann kann ich hier einfach der Reihe nach, so wie du gesagt hast, so eine Art Interpreter, Just-in-Time-Compiler, jetzt die einzelnen Befehle angucken lassen und dann sehe ich immer, oh, die ist harmlos, die lasse ich, die ist harmlos, die lasse ich, die ist harmlos, die lasse ich, die, oh, nee, den darf ich nicht lassen, baue ich mal einen Breakpoint ein. Die nächste lasse ich, die nächste lasse ich, die nächste lasse ich. Ja, und dann kann ich das jetzt unendlich weit machen.
Ja, da können ja auch Daten drin, wenn ich dann durchschreiben, weil genau die Instruktion kann ich mit Daten kaufen, würde ich auch umstellen.
Das wäre eine doofe Idee, ne? Dann würde ich die Daten kaputt machen. Also ich muss schon irgendwie sehen, ja, dass ich nur den Instruktionen hinterherlaufe. Was wäre jetzt, wenn hier irgendwie so ein Jump not equal nach x vorkommt und x ist irgendwo hier unten? Woanders? Also da könnte ich sagen, ja, dann muss ich hier hinter weiter gucken und ich muss danach da unten auch nochmal weiter verfolgen. Okay, dann splittet sich das immer wieder auf in zwei Möglichkeiten, aber was weiß ich, da steht dann vielleicht irgendwo mal ein Jump Y und das Y liegt hier oben und dann sehe ich, ach, da war ich schon nochmal, und dann der aufgespannte Baum, ne, mit jedem bedingten Sprung wären es immer zwei Möglichkeiten, wo ich weitermachen muss, aber die Möglichkeiten, die Verzweigungen sind dann auch endlich, weil ich irgendwann auch wieder reinspringen, da wo ich schon mal war. Jetzt kommst du mit dem blöden Beispiel, manche Sprünge sind berechnet. Was mache ich denn da?
Auspatchen. Also auch Breakpoint.
Und dann?
Ja, dann muss ich halt, wenn der Breakpoint kommt, gucken, was ist das berechnete Sprungziel und dann anfangen, da Instruktionen zu setzen.
Und dann Genau, also das wäre eine Idee. Ne? Also ich lasse ihn dann einfach, keine Ahnung, wenn hier irgendwie so ein Stammsternchen ERX steht, ne? Und ERX wurde magisch berechnet vorher, aus einer Tabelle gelesen oder was weiß ich, dann kann ich an der Stelle nicht weitermachen, da weiß ich nichts. Dann könnte ich das natürlich auch letztendlich durch ein int 3 ersetzen. So, da kommt ein int 3 rein. So, und wenn ich jetzt irgendwann bis dahin gelaufen bin, dann merke ich, das habe ich mir gemerkt, da war ich doch letztes Mal stehen geblieben beim Verfolgen. Ja, dann muss ich mir jetzt angucken, ERX hat den Wert so und so viel. Dann muss ich an der Stelle meinen Code weiter scannen und im Prinzip das gleiche wieder machen. Wenn ich dann auf so einen bedingten Sprung treffe, wieder weiterverfolgen, bis hin, ja, bis ich wieder auf berechnete Sprünge treffe oder naja, ein Return ist auch so eine Art berechneter Sprung. Ne? Da weiß ich auch nicht, also den Return sehe ich nicht an, wo es weitergehen könnte. Das liegt, ja, hängt davon ab, was auf dem Stack liegt. Weil es gibt nämlich auch so Konstruktionen, Move, irgendeine Konstante x nach rx, push rx. Red. Wer macht denn so einen Quatsch? Ist das nicht das gleiche wie ein Jump X? Nein. Warum ist das nicht das gleiche? Kann man jetzt eine Weile drüber nachsinnieren. Ja, okay. Dann wäre das ein Move X, Entschuldigung, ein Push X, Jump X.
Alternativ kann man auch ein Red 1 machen. Zum Stack aufräumen.
Ja. Nee. Hier ist es die echte Adresse von dem Label X. Hier ist es der Offset zum Label X. Das ist ein Unterschied, manchmal. In normalen Programmen ist das kein Unterschied. Aber der Linux-Kern zum Beispiel, der wird erstmal irgendwohin geladen und da gestartet. Aber er will eigentlich am Ende des Speichers laufen. Jetzt kann er aber nicht hinspringen mit dem Jump X, weil das ist nur der relative Sprung. Dann springt er einfach nur in dem Bereich, wo er geladen wurde, ein bisschen weiter. Wenn er jetzt vorher das Image woanders hin kopiert hat und da jetzt hinspringen will, dann hilft ihm der relative Sprung nicht, dann braucht er einen absoluten Sprung. Und das ist dann halt die Konstruktion. Ja, also mindestens an der Stelle weiß ich bei einem Red nicht mehr wirklich weiter, wo ich hinspringen muss. Also ein Red ist definitiv auch dann ein Punkt, den wir halt ersetzen müssen durch so ein int 3. Und dann müssen wir mal auf den Stack gucken, ob wir das, was auf dem Stack liegt, schon mal kompiliert haben. Wenn ja, und soll er da weiterlaufen, ansonsten kompilieren wir erst und lassen ihn dann laufen. Jo, so könnte das so prinzipiell funktionieren. Ja. Ja, ja, falls es einen Schweinkram gibt, wer macht denn sowas? Die werden Just-in-Time kompiliert, genau. Und es gibt noch eine ein zweites Beispiel. Ja, es gibt noch im Kern ein 8086-Simulator. Wofür ist der?
Da diskutieren Leute gerade drüber, ob man ihn rauswerfen soll.
Schön wär's. Das Problem ist, wenn ich dann die Grafikkarte initialisieren will, zum Beispiel einen Linux-Kern auf jetzt nicht so 80x25 Zeichen, sondern auf irgendwas Größeres, was man ja gern hätte, weil heutzutage die Grafikkarten ja alle mehr hergeben, dann muss ich eigentlich einen BIOS-Aufruf machen, dass die der Grafikkarte per BIOS Bescheid sagen, mach dich mal größer. Ne? Irgend so ein WESA-Modus umschalten. Das funktioniert eigentlich nur per BIOS, jedenfalls standardisiert nur per BIOS. BIOS ist aber 16-Bit-Code und AMD 64 kann keinen 16-Bit-Code mehr. Also, was machen die Herrschaften? Es gibt im Linux-Kern einen kleinen 8086-Simulator, der dann halt da durchhumpelt durch das WESA-BIOS. Immerhin, er macht nicht ein Just-in-Time-Compiling, sondern macht nur eine Simulation. Performance-kritisch ist es nicht, dann macht sie dann nur einmal die Umschaltung und wenn er es einmal gemacht hat, dann hat er, was er braucht. Jo, egal. Also, du hattest ja ganz am Anfang gesagt, naja, machen wir doch so ein Just-in-Time-Compiling. So, und das erinnert doch schon sehr an Just-in-Time-Compiling, was wir uns am Mittwoch angeguckt haben. Wir fangen an irgendeinem Einsprungpunkt an und suchen dazu sozusagen, haben wir das schon kompiliert? Wenn nein, dann kompilieren wir den Teil, wobei wir ihn jetzt compilen. Naja, wir lassen alle Instruktionen, wie sie sind, nur ein paar ersetzen wir durch int3, bis wir irgendwann nicht mehr weiter wissen. Gut, in diesem Falle können wir bei so bedingten Sprüngen vielleicht sogar noch weitermachen. Auch da gibt es Beispiele, man sollte nicht weitermachen. Es gibt Software, die der Meinung ist, man berechnet hier eine Konstante und verzweigt dann immer. Sprich, das, was da drunter kommt, wird nie ausgeführt. Zum Beispielsweise Verwirren von Leuten, die das debuggen oder so. Oder um rauszukriegen, ob ein Just-in-Time-Compiler am Werk ist. Also da darf man dann eventuell den jeweils nicht angesprungenen Teil auch nicht anfassen. Also haben wir das gleiche Prinzip. Wir haben einen Einsprungpunkt und wir kompilieren bis zum nächsten Sprung. Wenn wir den haben, ja.
Aber das Problem habe ich auch, wenn jetzt das Programm versucht, eine Schrift zu lesen, wo ich einen Breakpoint reingeschrieben habe oder nicht.
Das müssen wir eben noch abgewöhnen. Das hat jetzt wieder was, ne? Du hast damit angefangen mit diesem blöden Problem mit Speicher und so. Was ist jetzt sichtbar, was liegt wo? Das müssen wir uns gleich noch überlegen. Darunter ist vielleicht auch nichts. Ne, da ist vielleicht Ende vom ROM oder irgend sowas, dann kann ich da nicht hinlangen. Ändert im Prinzip ja auch nichts dran, warum soll ich das anders machen? Ich kann einfach sagen, ich mache mal bis zum nächsten Sprung. Ob das jetzt ein Red ist, ob das jetzt ein Long Jump ist, ob das jetzt ein berechneter Sprung ist, ob das jetzt ein unbedingter, bedingter Sprung ist, immer bis zum nächsten Sprung. Bis dahin muss er ja eigentlich immer kommen. Auch hier wieder Ausnahmen bestätigen die Regel, Division durch Null und solche Geschichten, die könnten ja noch dazwischen kommen. Aber das haben wir uns letzten Mittwoch überlegt, eine moderne CPU, die langt ja auch immer so ein bisschen weiter. Ne? Die holt sich immer noch ein paar Bytes, die dahinter liegen zum Prefetching. Ja, wenn wir dann allerdings natürlich sehen, an einem Punkt, wir gucken uns jetzt an, sollen wir jetzt springen, ja oder nein? Dann wissen wir, wo es weitergeht, dann kompilieren wir da weiter. Wenn wir irgendwann merken, an dem Punkt, wir haben sowohl den Sprung als auch den Nichtsprung schon mal angeguckt, dann kann man natürlich sagen, okay, dann ersetze ich den Breakpoint beim Jump not equal wieder durch die eigentliche Instruktion. Das ist natürlich eine feine Sache. sozusagen, wenn ich überall mal gewesen bin, dann fliegen die allermeisten Breakpoints auch wieder raus. Und dann läuft der Code natürlich mit Originalgeschwindigkeit. Wo kann ich es nicht rausschmeißen? Endgültig nie rausschmeißen? Naja, einmal natürlich hier bei den Geschichten. Ne? Da kann ich die Breakpoints nie rausschmeißen. Aber wie ist es hier bei sowas? Kann ich da endgültig irgendwann den rausschmeißen? Max schüttelt den Kopf.
Endgültig nicht, aber ich könnte mir eine andere Adresse speichern, die vorher benutzt war, eine Tabelle schreiben, wo ich Adressen habe, die schon vorher verwendet wurden, wo ich Code generiere, dass die direkt anspringen kann.
Ja. Also ein bisschen optimieren kann man, allerdings das
in... Das ist ja nicht sich wie im Normalfall, weil so ein Sprung wird, wenn es von einem normalen Compiler generiert ist, nicht viele mögliche Ziele haben. Das heißt, wenn ich ein paar cache, dann habe ich fast alles abgedeckt, aber endgültig
ist es nicht. Ne? Wird nie endgültig. Also da bleiben sie. Wie schaut es aus beim, wo haben wir es? Da hinten beim RET. Kann ich es beim RET endgültig rausschmeißen?
Kann ich eventuell, wenn ich weiß, wo ich herkomme. Und wenn ich weiß, dass ich von welchen Codes ich kommen kann, und dann weiß, dass da die Rücksprungadresse von dem Code ist, dann kann ich es
rauscatchen. Da kann man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, genau. Ne?
Also das ist ja genauso wie bei den Jumps. Man kann da, es gibt da Fälle, in denen trivial erkennbar ist, dass das konstant ist.
Ja, aber es sollten eigentlich die meisten sein.
Und wenn man
normalerweise ein sinnvolles Stack-Layout haben will, wo es.
Also, obwohl, nee, das mit dem Erkennen, dass konstant ist, ist ganz schön schwierig eigentlich, weil wir können, wenn wir uns nicht sicher sein können, dass wir nicht auch genau an die Stelle hinspringen. Also, was ist, wenn du auf das Red jumps?
Weil wir wissen doch, wo wir herkommen können. Wir haben ja alle Sprünge, wo wir wohin springen, angeguckt. Also, wir wissen, wo wir herkommen können.
Ja, okay.
Also, wie schaut das aus, wenn ihr solchen Code letztendlich habt? Und das ist ja natürlich 99,999% der Fälle wird so aussehen. Ne? Diesen Fall hier, also ich kenne nur eine sinnvolle Stelle, das ist genau beim Relocate von Linux-Kernen. Ich gehe mal davon aus, der Windows-Kern, der macht, muss irgendwas Ähnliches machen.
Das Eindruck, was ihr könnt, ist in der Methode, die man wird, damit weniger Flexpointer macht, aber das sollte nicht aufgehen.
Also haben wir ja vorhin gesagt, wir patchen keine User-Programme, sondern wir patchen nur den Kern. Und bei VMware, da blitzt es so ein bisschen durch, bei VMware muss man beim Installieren von VMware sagen, was man hinterher laufen lassen will. Er optimiert dann nämlich ein bisschen, wenn ich sage Linux-Kern oder wenn ich sage Windows-Kern. Da könnte man davon ausgehen, dass die Leute dann da drauf optimiert haben, so nach dem Motto, ja, der Linux-Kern macht nichts Böses auf dem Stack. Soll heißen, da brauche ich nicht drauf aufpassen.
Ne? Im Zweifelsfall, wenn ich eine Würfelmaschine habe, will ich darauf aufpassen. Auch wenn in der Würfelmaschine jemand bösartigen Code den Kern einschleust.
Ich baue dir eine virtuelle Maschine, ich baue dir einen Kern, der crasht unter VMware. Also, dass er crasht, ist okay, aber VMware crasht gleich mit. Und das ist natürlich was für uns okay, eigentlich. Aber aus Performance-Gründen könnte man sich überlegen, also jedes Mal, das überlegen wir uns gleich noch genauer, wenn jedes RET letztendlich durch ein INT3 ersetzt ist, jedes Mal der Debugger nachgucken muss, waren wir da schon mal, sind wir da schon mal an die Stelle zurückgesprungen, ja oder nein, das ist ein Haufen Performance-Overhead, den wir eigentlich nicht wollen. Und wenn uns jetzt irgendjemand sagt, ja, es gibt nur diese Kombination und kein Spiel auf dem Stack, dann könnte man an der Stelle natürlich schön Performance gewinnen. Ja, wie würde man ihn gewinnen? Erste Variante wäre sozusagen, ich ersetze das, machen wir es anders, das Call ersetze ich durch ein INT3, wenn ich das erste Mal vorbeikomme. Dann hält er an der Stelle an, ich gucke mir an, ja, wo will er dann hin? Ach, er will X. Okay, müssen wir X kombinieren, also ersetzen wir hier den Code. Und wenn ich jetzt sehe, passiert eigentlich nichts Böses in der Funktion. Also ich weiß, das ist ein Linux-Kern, der macht nichts Böses mit dem Stackpointer, mit der Return-Adresse. Dann könnte ich ja sagen, dann lassen wir hier das int3 weg, setzen das int3 auf die Instruktion nach dem Call. Dann können wir ihn hier schon mal weiterlaufen lassen. Dann springt er zurück, dann hält er an der Stelle wieder an, dann weiß ich, okay, dann kann ich da unten wieder kompilieren und dann kann ich an der Stelle das int3 wieder rausnehmen. Dann kann ich ihn sozusagen einmal bis zum Funktionsaufruf laufen lassen. Wenn ich die Funktion dann kompiliert habe, dann kann ich sie bis zum Ende der Funktion laufen lassen. Und wenn er dann zurückgekehrt ist, kann ich von da ab wieder weiter kompilieren. Und wenn ich das einmal durchexekutiert habe, ab dann ist diese Konstruktion auch überhaupt nicht mehr teuer. Das flutscht dann wie im Original auch. Schaut doch bisher alles ganz brauchbar aus, sag ich mal. Das Speicherding, das muss man immer noch im Kopf behalten. Aber so das mal als grobe Idee, wie das funktionieren könnte. Wie schnell sind wir denn dann, wenn wir das irgendwie hingefummelt kriegen mit dem Speicher? Ja.
Aber dann, wenn man quasi alle Funktionen in so einem normalen Betrieb laufen, wenn mal alle abgehandelt sind,
dann sind die allermeisten Int3-Dinger draußen. Ja. Ja, wobei jetzt der Syscall an sich, da sagt man ja generell schon, System Call ist teuer.
Ja, würde das jetzt
ein
Faktor
2 oder so? Nee. Was macht ein echter Syscall? Also wenn die CPU auf ein int 80 trifft, was macht sie? Sie speichern im Prinzip ihren Zustand auf dem Stack und lädt den neuen Zustand vom Betriebssystem. Also irgendwie so den Entry Point, also sprich einen Instruction Pointer und Flex Register standardmäßig. Ja, was ist jetzt der Unterschied, wenn da stattdessen ein int 3 steht? Dann springt er in den Debugger. Und der Debugger kann so ein paar Simulationsvariablen durcheinander drehen und springt dann zurück. Wobei, wenn er den Instruction Pointer geändert hat, springt er halt nicht ins User-Programm zurück, sondern er springt dann in den Kern zurück. Das selber ist nicht so dramatisch. Das kostet ein bisschen was, aber man sagt ja sowieso, System Call ist schon mal ein Overhead von 1000 Instruktionen. So, mega dicker Daumen. Und 1000 Instruktionen, ja, was der Debugger hier macht, das ist so viel nicht. Das sind vielleicht, keine Ahnung, 50 Instruktionen. Das fällt bei den 1000 nicht groß weiter auf. Du kannst aber trotzdem recht haben. Was ist jetzt am System Call teuer? Nicht der Einsprung, der ist moderat.
Wenn dann das Folge, wenn du dann den Adressraum wechselst, dann
haben. Was ist ein Adressraumwechsel? Ein Adressraumwechsel ist letztendlich, kopiere einen neuen Basepointer ins Page-Directory-Basisregister. Also wenn er das Mapping von einer Tabelle umschaltet auf eine andere.
Ein Syscall nicht, aber Syscalls gehen gerne mit Scheduling-Entscheidungen einher. Also alle nicht blockierten Syscalls, quasi immer.
Also man versucht es nicht zu tun, aber wenn es jetzt sagen wir mal ein Lese von Tastatur im Zeichen und der Benutzer tippt gerade nichts, dann ist da kein Zeichen, dann blockiert das Thread oder der Prozess und dann schaltet er um auf den nächsten. Ja, gut, was passiert dann? Dann trifft er auf irgendeinen Move nach CR3. Das ist ersetzt durch ein Int3. Sprich, der Debugger springt an und der Debugger, was macht er? Ja, letztendlich muss er das Paging umsetzen und dann kommen wir wieder in die Ecke Memory. Das gucken wir uns noch genauer an. Das geht auch noch. Auch wieder insofern, als dass das echte, ich kopiere was nach CR3, schweineteuer ist, weil da normalerweise die Caches geleert werden. Und Caches leeren heißt, es dauert wieder ewig, bis die wieder leidlich voll sind. Ja, das Schlimmste wahrscheinlich an System Calls sind die Geschichten hier. Weil Linux kann an vielen Stellen gerne mal für 2-3 Takte einen Interrupt ausschaltet. Typisches Beispiel, ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, lese was von Tastatur, dann schaltet er mal kurz den Interrupt aus, damit er mal kurz reingucken kann in den Tastaturpuffer, ist da schon was drin. Damit er nicht beim Gucken unterbrochen wird von Tastatur-Interrupt, der was in den Puffer reintut. Das ist natürlich in Wirklichkeit billig. In Wirklichkeit ist es letztendlich ein, ja, was er macht, er pusht die aktuellen Flex. Da steht drin, Interrupts an oder aus. Dann macht er ein Knie hinterher, macht sie aus. Dann macht er seinen Teil, den er machen will. Und am Ende macht er wieder einen Popflex, holt sich aus der vom Stack runter wieder die Flex und restauriert damit den vorhergehenden Interrupt-Zustand. Und das macht er zum Teil, es kommt auf den System Call drauf an, millionenfach. Und das ist natürlich jetzt ein Ding, was in Wirklichkeit nichts kostet. 2-3 Instruktionen, mehr ist es nicht. Aber da springt dann dreimal der Debugger an. Debugger heißt, ja, wenn es eine Exception ist, ne, dann Zustand speichern vom aktuell laufenden Programm, Debugger anschmeißen, irgendwelchen Zustand laden, ein bisschen simulieren, fast nichts, aber ne, man muss es halt machen und den ganzen Weg wieder rückwärts.
Gucken in dem Moment, wo wir den Interrupt reingeben würden, ob wir gerade vom Instruction Pointer her zwischen so einem CLI und einem SGI sind. Und dann verzögern wir den Interrupt halt entsprechend und sonst locken wir die Struktur einfach aus.
Ja. Okay, beim Ausschalten, dann merkst du, das könntest du einfach sozusagen ignorieren, da machst du einfach nichts. Da patchst du stattdessen einen Knob rein, das kannst du machen. Und dann würdest du beim, wenn der Interrupt kommt, gucken, bin ich jetzt Programm-Counter-mäßig in dem Bereich? Wenn ja, verzögern. Das Dumme ist natürlich, du musst dann hinterher beim Pop-Flag, wenn die Flags restauriert werden, dann musst du natürlich den Interrupt bearbeiten. Das heißt, beim Pop-Flag an der Stelle müsstest du trotzdem noch was machen. Aber hast natürlich recht, das wäre auf jeden Fall schon mal billiger. Nicht dreimal Treppen und jeweils simulieren, sondern ja, einen Teil einfach weglassen und nur einmal am Ende. Ähnliche Idee, man kann natürlich, also was hintereinander kommt, ist dieses Push, Fleck und Kli. Das ist so die Kombination im Kern, die immer zu zweit vorkommt. Reicht natürlich, ich baue ein Int3 Breakpoint ein und der Breakpoint oder der Debugger, der simuliert dann nicht nur eine und treppt sofort wieder, sondern er könnte auch beide nacheinander simulieren und dann zurückkehren.
Kann ich nicht mit dem, also alles, was als Interrupt vom Gastsystem kommen würde, ist ja eigentlich, geht ja erst durch meinen Debugger. Dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht abfangen bis in den Interrupt, sondern muss es bloß an irgendeiner Stelle im Speicher schreiben, wo ich nachher nachgucken kann, werden die Interrupts jetzt gerade an.
Ist richtig, nur die Frage ist, wann guckst du nach?
Wenn der Interrupt kommt. die kriegt ja zuerst mal die Bagger.
Ja.
Und dann läuft das System ja nicht, dann kann ich an der Stelle nachgucken im Speicher, sind die Interrupts denn gerade an? Und dann habe ich da keinen Interrupt stehen bei dem B, sondern habe ich da einfach nur ein entsprechendes Move stehen.
Du, von der Idee her, du könntest das Kli ersetzen durch ein, was weiß ich, Move 0 nach Variable. Das Dumme ist, das ist natürlich ein Byte Opcode. Da kriegst du keinen Move rein.
Ja, da braucht ja noch ein Jump, das auch billiger ist, der
da passt auch kein Jump rein.
Ach so.
Das ist kein Byte, da passt. Außer im Int 3, es gibt nur, ich weiß gar nicht, 10 Instruktionen, die überhaupt da reinpassen. Obwohl, es ist keine sinnige dabei, die du brauchen könntest für irgendwas. Ansonsten wäre die Idee okay, dass, also das könnte eventuell leichter gehen hier mit einem Int 80, das sind immerhin schon 2 Byte. Beziehungsweise SysEnter, SysLeave sind jeweils 2 Byte. Und auch diese Move-Geschichten hier oben, Kontrollregister, das sind jeweils, ich glaube, das sind sogar 3 Byte.
Mit dem Einspruchspunkt-Intender kann ich ja für die einen Instruktion den ganzen Block auslagern.
Wenn dann reinpassen würde ein Jump irgendwo hin, dann könnte ich verzweigen zu einem Codeschnipsel den Simulationsteil sozusagen.
Den Block nehmen, wo das Kiel drin ist und den komplett ersetze durch einen Jump auf den anderen Code-Block, der größer ist, wo ich mein gepatchtes Zeug reingeschrieben habe.
Ja, wäre eine Idee.
Beziehungsweise ich weiß ja sogar, wo die Sprünge herkommen, wenn die nicht berechnet sind, dann kann ich auch die Sprungadresse, wo ich überhaupt da hinkomme zu dem Block, umschreiben. Dann habe ich nicht mal mehr Sprung.
Ja, also durch alles, was ihr jetzt so erzählt, dämmert so ein bisschen was durch, was man alles machen könnte. Also was wir jetzt diskutiert haben, es sollte klar sein, dass die Dinge alle teuer sind. Und jedes Programm, was jetzt viel irgendwie solche Instruktionen braucht, das wird massiv ausgebremst. Also so ein Kli und Sti, was sonst eine Instruktion ist, das sind dann ein paar hundert. Wenn man es irgendwie hinkriegt, da direkt was reinzupatchen, oder da mindestens mal einen Call reinzupatchen, ne, der jetzt den eigentlichen Simulator-Kram macht, das wäre schon besser. Was man dabei bedenken muss, ist, wenn ich natürlich hier, sagen wir mal, statt einem Move einen Call von irgendwie einem von mir selbst geschriebenen Unterprogramm reinschreibe, das Unterprogramm hat das Problem, es hat keine Register zur Verfügung. Und noch was?
Ja, das ist der Bericht, der
weiß
nicht, was der
Code
danach macht.
Der
schreibt
jetzt
ein Register oder nicht?
Ja.
Findest du raus,
welche das sind?
Wenn der da X drauf, Register, zwei Register mit sich selbst macht oder ruft noch irgendein Register?
Ja, aber ich meine, du hast kein Register, um es rauszufinden.
Ja, beim Kompilieren ja, okay, habe ich ja, da könnte ich genauer gucken. Es wird zumindest mühsam. Ne? Was man natürlich machen könnte, man könnte als erstes in dem angesprungenen Unterprogramm ein Push-EAX, Push-EBX, Push-ECX sozusagen alle Register mal freiräumen. Dann kann man sie benutzen und hinterher pop, pop, pop. Geht nicht. Ich muss immer davon ausgehen, dass ich vielleicht auch keinen Stack habe. Der ESP ist nicht garantiert, dass der auf einen Stack zeigt, wenn ich irgendein Wald- und Wiesenprogramm ausführe. Wenn ich natürlich jetzt wieder weiß, irgendwo magisch, das ist ein Linux-Kern, der da läuft, dann weiß ich, ein Linux-Kern hat natürlich jeder Prozess einen Stack. Da kann ich auch mit Push und Pop rummachen. Fast. Wann gilt das nicht? An einer Stelle gilt es nicht. Ja, der Stack in Linux ist sehr begrenzt. Das sind nur, ich glaube, 2 Pages, also 8K. Im dümmsten Fall reichen die 8K für den Normalfall, aber für meinen Gepatche nicht.
Ja, wollen wir nicht irgendwie den Platz, den wir da brauchen, eher auf einen anderen Stack, auf einen anderen Stack haben, unser Management-Stack.
Wäre schön. Das Dumme ist natürlich, dann muss ich allerdings den User-Stack-Pointer erstmal irgendwo hinsichern, damit ich ihn umschalten kann auf unseren Stack. Wo lasse ich den jetzt wieder? Ne? Gleiche Problem wieder. Und eine Stelle gibt es, da geht es nicht. Und das ist beim Kontextwechsel. Ne? Also ich bei dem Move nach CR3, das heißt, wo ich das Mapping austausche, da speichert er natürlich auf dem alten, oder würde er mit Push und Pop auf dem alten Stack was sichern. Dann ändert er das Mapping um, dann ist aber der alte Stack weg. Dann kann ich nach dem Move nach CR3 nicht vom Stack mir die Variablen wiederholen. Weil jetzt haben wir einen neuen Stack.
Ja. Könnten wir den ESP nicht auch einfach in ein Debug-Register schieben?
Da gibt es dann so Tricks.
Und dann so Stack wechseln, weil es gibt ja so ein paar Register, die wir vielleicht dann doch benutzen können.
Ja, da kann man natürlich so alle möglichen Tricks machen mit Floating Point Unit, wo noch irgendwie ein Bit frei ist oder. kann man sich überlegen, aber ihr merkt, also zumindest wird es eine böse Frickelei. Lassen wir es mal dahingestellt sein, also man kann mit Sicherheit ein bisschen optimieren. Nichtsdestotrotz, es gibt immer eine Handvoll Befehle, da müssen wir irgendwas machen. Jo, was jetzt unter der Haube aber ja immer schon angeklungen ist, Speicher. Was machen wir jetzt mit dem Speicher? Also, wenn man sich anguckt, so den normalen Adressraum, und dann haben wir irgendwo unser Code-Segment, wir haben unser Datensegment, was gegebenenfalls auch wächst, wir haben unseren Stack, der gegebenenfalls auch wächst, und zumindest in der Linux-Welt ist es so, danach kommt dann der Linux-Kern. Oh, der ist halt irgendwo zu Ende. Der Adressraum ist im Allgemeinen noch nicht ganz zu Ende. Allerdings eingeblendet ist hier zum Beispiel noch am Ende irgendwo zum Beispiel der EPIC. Jede CPU blendet sich ihren EPIC am Ende des Speichers nochmal ein. Jo, jetzt habt ihr, irgendjemand hat schon richtig gesagt, man soll ja als Gast eigentlich nicht mitkriegen, dass man irgendwie so komisch misshandelt wird, ne? Wenn ich jetzt, also jo, wir haben gesagt, hier im Code muss ich nichts machen, das lasse ich einfach so laufen, wie ist. Linux-Kern fusche ich dann rum. Das heißt, hier was weiß ich, an zig Stellen baue ich meine Int3-Dinger ein.
Was da weiß ich, ob es so rechtartig ist oder nicht.
Wenn ich dann sage, naja, VMware sage ich Bescheid, das ist ein Linux-Kern, der tut nichts Böses, dann könnte man eventuell auch sagen, ja, geht dem Linux-Kern nichts an. Der guckt da eh nicht drauf, ob er jetzt virtualisiert wird oder nicht. Er patcht sich selber, ja. Er patcht sich selber, er guckt immer an, je nach Architektur, was ist dann die schnellste Memcopy-Funktion auf dieser Architektur. Kopiere ich mit MMX-Registern oder kopiere ich mit den normalen Registern oder kopiere ich in der Schleife oder nehme ich einen Rep-Irgendwas-Befehl. Da gibt es verschiedene Varianten, die auf unterschiedlichen PCs unterschiedlich schnell sind. Da guckt sich die schnellste aus und die schreibt dann an verschiedenen Stellen im Linux-Kern rein. In sich selber sozusagen. Ja, das soll uns nicht weiter stören, weil in dem Moment, wo wir sie irgendwann mal kompilieren, dann müssten sie ja gepatcht sein. Ne? Sonst würde er ja auch im Original in die Wildnis laufen. Und wenn wir sie dann kompilieren, dann nehmen wir halt die gepatchte Version raus und patchen die gepatchte Version noch einmal. Müsste funktionieren. Jo, ein Problem haben wir. Jetzt ist ja unser Simulator. Der läuft ja nur im User-Modus. Das soll ja ein ganz normales Wald- und Wiesenprogramm sein, was wir starten. Okay, der kann natürlich irgendwie eine Linux-Kernerweiterung benutzen oder irgend sowas. Oder sich selbst als Treiber installieren, wie VMware das macht. Das heißt, er hat Möglichkeit, am echten Linux-Kern rumzufischen. Aber das laufende Programm ist jetzt ein User-Programm. Das heißt, wenn jetzt hier ein User-Programm läuft, dann darf der auf alles zugreifen, was Register indirekt zugreifbar ist. So, wenn da aber der Linux-Kern irgendwie mit drin liegt, was er ja muss, sonst kann ich nicht dahin springen, dann kann ich auf die Strukturen vom Linux-Kern zugreifen. Das möchte ich natürlich eigentlich nicht. Wenn, also normal nicht, aber ich muss es ja können, sonst kann ich nicht dahin springen. Bei modernen CPUs ist das gegebenenfalls was anderes, hilft mir aber nicht, wenn ich da hinspringe. Der Linux-Kern braucht natürlich seine Daten. Also wenn ich dann da laufe, dann muss ich auf, also Linux-Kern, das ist einmal der Code und dahinter liegen natürlich noch die entsprechenden Daten. Auf die muss ich natürlich zugreifen können. Aber ich darf natürlich nur von dem Linux-Kern aus dahin greifen, von dem Bereich aus nicht. Irgendjemand eine Idee? Also es gibt eine Variable im Linux-Kern, wenn man die setzt vor dem Bauen, dann baut ein Linux-Kern anders. Dann rutscht das Ganze hier sozusagen ein Stückchen runter, mitsamt dem User-Stack. Das ist dem User normalerweise herzlich wurscht, wo sein Stack ist. Insofern, ja, und es gibt Programme, die brauchen die 32-Bit. Zum Beispiel, na, wie heißt die Datenbank? Oh, wie heißt die bekannteste? Oracle Datenbank, die wollen die unteren 3G sehen und wenn sie die nicht haben, dann läuft es nicht. Was in der 32-Bit-Welt eine Einschränkung ist. Jo, also das wäre eine Möglichkeit, aber dann kann ich natürlich nicht ein Wald- und Wiesenbetriebssystem laufen, sondern ich muss ein gepatchtes benutzen. Da kommen wir irgendwann mal drauf, das geht aber. Wenn ich aber natürlich, jetzt typischerweise, ich möchte auf meinem Linux-Rechner ein Windows booten, dann habe ich leider keinen Windows-Source-Code, den ich mal patchen kann und mal schnell neu kompilieren kann. Also das muss dann oben funktionieren, hilft nichts. Jo, okay, den Einblenden, den Linux-Kern, das geht. MMU, nur halt die MMU umprogrammieren. Aber dann ist der Linux-Kern da oben sichtbar. Von User-Bereich aus. Das will ich nicht. Ne? Weil das ist natürlich wirklich ein Security-Feature von eigentlich allen modernen Betriebssystemen, dass die selber nicht manipulierbar sind. Ja. Man muss auch noch was ausdenken.
Ja, wir müssen ja sowieso den Zustand tracken, ob wir gerade Programme im Benutzer- oder im Kernel-Modus ausführen. Und dann müssen wir halt auch das Mapping so anpassen, dass halt User-Programme eben nicht auf den Kernel zugreifen können, jedes Mal, wenn wir den Modus wechseln.
Woher wissen wir dann, wann wir den Modus wechseln?
Naja, daran, dass wir da gerade gepatchte Int-Sys-Enter-Sys-Leaf-Befehle ausführen.
Genau, ne? Also hier so ein Int irgendwas führt in den privilegierten Modus. Sys-Enter führt in den privilegierten Modus. Und wo haben wir es? I-Ret entsprechend wieder rückwärts. Ne? Also da wissen wir, in welchem Modus wir sind. Eine Idee wäre, naja, wenn wir dann hier ein, sagen wir mal, Int 80 machen, dann haben wir ja ein Int 3, der geht in den Debugger. Der Debugger könnte jetzt der MMU sagen, liebe MMU, ab jetzt blendest du mal den Linux-Kern ein und beim Zurückspringen springt er dann in den dann wieder eingeblendeten Teil. Und umgekehrt beim I-RET gepatcht, heißt, wir springen in den Debugger. Im Debugger knipsen wir in der MMU wieder den Linux-Teil aus und dann berechnen wir uns ja eine neue Rückkehradresse und wir kehren dann dahin zurück, sprich in den User-Bereich. Ja, wenn wir natürlich jetzt den Linux-Kern da oben mal so einknipsen und ausknipsen, dann sollten wir allerdings in dem Moment, wo wir ausknipsen, in einem Bereich sein, den wir nicht ausknipsen. No? Wäre besser. Wo legen wir den dann hin? So was brauchen wir. Das ist letztendlich ja auch unser Debugger. Der muss ja auch ständig da sein. Ja, wo ist Platz? Da zum Beispiel. Woher wissen wir das, dass da Platz ist?
Zum Beispiel in dem Bereich, in dem das BIOS gemappt ist.
Ja. Also da sind mindestens 64K gemappt. Das könnte für so einen Mini-Simulator-Debugger, ne, er muss ja nicht viel können. Er muss ja nur noch diese Befehle können. Nicht mehr diese gesamten 1000 Instruktionen, die so ein Intel sonst zur Verfügung hat.
Vielleicht können wir auch verfolgen, in welchen Speicher das ganze System je schon mal geschrieben hat, aber das ist dann halt doof, wenn wir an der Stelle unsere Daten gelagert haben und dann willst du plötzlich noch dahin schreiben, auch wenn es vorhin noch nicht wieder war.
Also das wäre eine Möglichkeit. Also wie gesagt, das VMware fragt ja bei der Installation ab, was willst du laufen lassen? Und dann sagt man, sagen wir mal Linux-Kern. Wenn ich ihm sage Linux-Kern, dann weiß er, da muss Platz sein. Das ist in der Linux-Welt so. In der Windows-Welt sieht es ein klein bisschen anders aus, da ist nicht da Platz, da sieht es hier ein bisschen anders aus, da ist dazwischen Platz. Also da könnte man so von der Idee her sagen, naja, man ahnt, wo Platz ist und da kann sich ja der Debugger dann reinlegen. Was ist, wenn da ich mich da irgendwie verkalkuliert hab und da ist doch nicht Platz? Ja. Shit happens, ja. Na gut, die andere Variante, man könnte natürlich sagen, wenn man den Debugger da reingelegt hat, dann mappt man die Seiten read-only. Wenn irgendjemand auf die Idee kommt, da jetzt was reinzuschreiben, also sprich ein Linux-Kern versucht sich jetzt dahin zu kopieren, dann kriegt man Pagefault und anhand des Pagefaults kriegt man damit, ups, irgendjemand braucht die Seite, dann kann man den Debugger sich sozusagen umkopieren lassen, woanders hin, die Seite read-write mappen und die, wo ich mich hinkopiert habe, dann read-only.
Debugger braucht auch Daten. Die will er auch vielleicht auch schreiben.
Ja. Ja.
Und wenn ich die Page dann jedes Mal umwerfe, ist das Feuer, oder?
Ja. Und das Ummappen einer Page heißt, du schreibst in der Page Table. Dann muss die Read-Write sein. Ja? Also um eine schreibbare Seite kommt man normal nicht rum. Da gibt es einen anderen Trick. Ich kann natürlich sagen, ja, der Debugger ist nur im privilegierten Modus zugreifbar. Weil unser ganzer anderer Kram läuft ja im User-Mode. Aus dem User-Mode kann ich die Systemseiten weder lesen noch schreiben. Insofern kriegt das immer mit. Wäre eine Möglichkeit. Jo, okay, jetzt habt ihr gesagt, naja, dann soll doch der Debugger immer, wenn er jetzt hier auf sein Int3 trifft, ne, sagen wir mal, er läuft auf ein Int80, das Int80 wird durch ein Int3 ersetzt, dann springt er in den Debugger. Der Debugger sieht, ne, das war ein Int80, da will jemand den Betriebssystemkern aufrufen, dann mappt er die Seiten zusätzlich, überlegt sich, wo ist der Einsprungpunkt vom Linux-Kern und springt dann dahin zurück. Dann läuft er hier eine Weile, trifft auf ein IRET. IRET ist wieder ein Breakpoint, sprich, er springt in den Debugger-Teil, er sieht, das war ein IRET, blendet den Linux-Kern wieder aus, nachdem er sich vom Stack die Rückkehradresse und so geholt hat, und springt dann halt wieder in den User-Bereich zurück. Könnte funktionieren, Performance, Katastrophe.
Ja. Und kann ein User-Programm nicht selber sehen, dass es in der VM läuft, indem einfach in den 80 schreibt und dann in Feinfunk oder so schaut, ob es da ersetzt wurde oder danach?
Ja.
Ja.
Kommen wir gleich noch drauf.
Wenn man hier von der Strickart kriegt, war auch schwer wirklich versteckt. Also wenn einer drauf anlegt, dann findet er
raus, dass er das läuft. Nee, also wir kriegen das noch weg. Aber du bist irgendwie so der Meister. Du legst immer den Finger gleich dahin, wo das Problem liegt. Oder eins der Probleme. Das ignorieren wir mal erstmal wieder. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Memory-Zeugs. Also wie gesagt, die Performance ist grottenschlecht. Weil, wie gesagt, wenn man irgendwie das Paging umändert, dann werden die Caches geflasht. Und Caches flaschen heißt, da geht eine moderne Maschine fürchterlich in die Knie. Gibt es denn vielleicht eine andere Idee, wie man dann den Zugriff verhindern kann auf bestimmte Bereiche? Und das steht nämlich beispielsweise in der Patentschrift drin. Ja, es gibt ein Projekt namens User Mode Linux, ein oder andere hat es vielleicht mal gehört. Der generiert sich praktisch für jede virtuelle CPU zwei Threads, die nichts anderes machen. Einer ist für den User-Bereich zuständig, einer für den Systembereich. Und sie wechseln sich nur gegenseitig auf. In dem Moment, wo hier so ein Int80 kommt, da kopiert er sozusagen EAX/EBX die ganzen Register in einen Speicherbereich und schubst seinen Kumpel an. Simulier du mal weiter. Und Kumpel liest sich die Register, simuliert weiter und das Ganze entsprechend wieder rückwärts.
Da muss aber auch einer von den beiden mehr gemerkt haben als der andere. Dann habt ihr auch ständig Seitenwechsel.
Das macht aber dann die echte Hardware. Ja, und ich knipse nicht einzelne Seiten aus, sondern da kann natürlich jeder Thread für sich dann einen für sich konstanten Adressraum haben. Und wenn du typischerweise heutzutage eine Multicore-CPU hast, dann hat der eine Core hat den einen Teil immer gemappt und in seinen Caches drin und der andere Core hat den, sagen wir mal, User-Teil für sich gemappt. Und dann schmeißt keiner mehr sein Mapping weg. Das Einzige, was dann noch teuer ist, das ist allerdings richtig teuer, ist halt der Hin- und Herwechsel. Also jetzt einfach mal so ein Signal schicken, dass der andere dann aufgeweckt wird. Kann man zwar machen, aber dieser Signalmechanismus in Linux, der ist zeitlich gesehen schnarchlangsam. Nichtsdestotrotz haben sie es so gemacht, weil die Variante billiger ist, als der MMU ständig zu sagen, map mal wieder weg. Ja, die VMware-Leute haben sich was anderes ausgedacht. Was gibt es denn noch, um Adressbereiche einzuschränken auf Intel außer MMU? Im Systemmodus.
Ja, genau.
Risiko? kann man sich überlegen, ob man das will? ja, du handelst dir an einer anderen Stelle ein Problem ein. Und zwar ist dann, also im Moment haben wir das Problem, dass der User-Teil den Kern sieht, aber beide können den Debugger nicht ändern, weil der im Systemmodus läuft. Wenn du natürlich sagst, ja, du schiebst den Teil in den Systemmodus, dann hast du schön die Trennung, User kann nicht auf Kern und nicht auf Debugger, aber dann kann plötzlich der Linux-Kern auf die Debugger-Seiten zugreifen. Und gegebenenfalls kaputt machen. Hast ein ähnliches Problem. Dann möchtest du da eigentlich gerne die Trennung haben. Also das steht bei VMware in der Patentschrift drin. So nach dem Motto, ja, wir trennen den User und den Kernbereich durch Segmente. Immer wenn ich im User-Bereich laufe, dann nehme ich halt, also in diesem Fall waren es 3G-Segmente, das ist genau der untere Teil. Und wenn der Linux-Kern läuft, dann verwenden wir halt die 4G-Segmente. Und dieses Segment umschalten, das kostet in der Hardware nichts. Da wird nichts gemappt und weggemappt, sondern da ist einfach nur, ja, wenn ich auf ein Segment zugreife. In dem Moment, wo ich zugreife, ist der Check, ne, ob es okay ist oder nicht. Der ist halt anders, aber der wird sowieso gemacht. Also zeitlich gesehen ändert sich da nichts. Ja, und dann machen wir die Segment, damit mit der Segmentunterteilung regeln wir, wer jetzt auf den Linux-Kern zugreifen darf und wer nicht. Und mit dem Paging machen wir das, wer auf den Debugger da hinten zugreifen darf und wer nicht.
Aber wenn ich bei der Segmentierung jetzt hochgehe, schaffe ich ein Remote-Betriebssystem?
Ja, da müssen wir jetzt, das ist jetzt das nächste Problem, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir in dem Host-Betriebssystem. Weil da kommen natürlich jetzt andere Geschichten, der versucht, ne, jetzt kommen leider so Geschichten rein wie vorhin haben wir ja gesagt, als du das aufgebracht hast, das Problem, dass wir jetzt ja keine Addition mehr machen dürfen. Ne? Weil Speicherzugriff. Jetzt kann man ja natürlich sagen, okay, wir schränken den Speicher ein auf kleiner. Was passiert jetzt aber, wenn ich hinschreibe, addiere EAX auf ES? Also ich sage, ich möchte addieren, jetzt nicht im Datensegment, sondern im Extrasegment. Ja, im Prinzip kein Problem. Muss halt nicht nur das Datensegment auf 3G beschränkt sein, muss halt das Extrasegment auch auf 3G beschränkt sein. Jetzt kann man dummerweise Segmente definieren, also die Standarddinger, die fangen bei 0 an und gehen bis irgendwo hin. Jetzt gibt es allerdings in der Linux-Welt ein Segment, was gebraucht wird.
Ja, für Threadlock Restart.
Genau, und das ist je nach CPU, also oder je nach Thread unterschiedlich, Da habe ich halt dann hier irgendwo einen Bereich und das ist mein typischerweise GS-Segment. Das ist ja, so ursprünglich mal GS, heutzutage dann eben die Thread-Local-Ding. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, die Basisadresse, die kenne ich. Das ist einfach da, wo der Speicherbereich anfängt von meinem globalen, von dem lokalen Thread-Ding da. Die Größe ist normalerweise nicht festgelegt, weil die ist auch unterschiedlich, je nachdem, welche Pthread-Variante man hat. Oder man kann, glaube ich, auch beim Allozieren von dem Speicher die Größe angeben. Und was er jetzt macht, er macht jetzt einfach, er sagt, da ist meine Basisadresse und die Größe ist 4G. Jo, okay, 4G haben wir gesagt, dumme Idee, weil dann kann er auf den Linux-Kern zugreifen. Wie begrenzen wir das jetzt? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann kappen wir es ihm an der Stelle. Wäre okay. In der Praxis ist es auch okay, weil der Thread Local Storage natürlich nie größer sein kann als. Bis auf irgendeinen Meister, der auf die Idee gekommen ist. Man könnte natürlich diese Grenze einmal definieren für den User-Teil, also das, was der User an Daten definiert. Also was ich als Programmierer für meinen Thread an Thread-lokalen Variablen brauche. Und unterhalb sage ich, da liegen jetzt die Variablen, die das pthread-System für sich lokal braucht. Also zum Beispiel könnte man da hinlegen die lokale Thread-ID, die man ja häufig abfragen will. Auf die darf ich natürlich sehr wohl zugreifen, in echt. Ja, weil die 4G betreffen ja alles. Wenn ich aber natürlich das hier bei der Grenze abschneide, was ich ja irgendwie muss, damit ich nicht auf den Linux-Kern zugreifen kann, dann ist auch der Teil weg. Ja, Ideen? Es wird immer fummeliger. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, ist es recht zu fummeln. Ja, die eine Idee ist, man sagt, alle Instruktionen, die irgendwie die Segmente umschalten, also die ein Segment brauchen, was nicht 4G von 0 ab ist, die kann man natürlich auch ersetzen durch ein Int 3. Also wenn er dann auf seinen Thread Local Storage zugreift, und das ist das einzige, also der einzig wichtige Fall, andere Fälle gibt es heutzutage in Linux und Windows nicht mehr. Bei modernen AMD 64 CPUs gibt es auch nur noch das eine Segment, andere gibt es nicht mehr. Sprich, das ist ein Spezialfall und den Spezialfall kann man natürlich wieder abfangen durch ein Int 3. Naja, und dann könnte man natürlich hergehen und sagen, ja, die Befehle, die das jetzt betrifft, die simuliere ich halt wieder. Das ist bloß eine Handvoll. Ja. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen so einen Eindruck gekriegt, wie das funktionieren könnte. Es ist nicht garantiert, dass das so ist, weil ich habe es nicht nachgucken können. Ne? Ihr könnt es auch nicht nachgucken. Allerdings, wie gesagt, wenn man in der Patentschrift guckt, da sind noch ein paar Dinge davon, die stehen so da ungefähr so drin.
Also diese Segmentierungstricks funktionieren ja dann auch bei 64-Bit sowieso nicht mehr, weil man da auch die anderen Segmentregister gar nicht benutzen darf, also können wir sie auch nicht für unsere Virtual Machine benutzen. Ja. Sprich, der Worst Case ist dann irgendwie 64-Bit-System ohne Virtualisierungsunterstützung.
Sozusagen.
Wenn man den Weg nicht hat und den anderen auch nicht.
Ja. Okay. Jo, dann haben wir den kaputten Overhead-Projektor so einigermaßen überbrückt. Ich denke, ihr habt trotzdem was mitgenommen. so ein paar Ideen, was man so alles fummeln kann in der virtuellen Welt, um irgendwie eine Maschine nachzumachen. 2 Minuten haben wir noch. Ja.
Ich habe mich nicht gefragt worden, warum, wenn man dann diese Grenze einlöst und Lösungs, warum man dann die Daten, warum man die Daten vom Thread Local Storage dann wieder hinter sind, die man findet, man die einfach irgendwie so mal zugeschränkt oder warum?
Also nehmen wir mal die Linux-Welt. PCNet definiert einfach das GS-Segment, das Basis, die Basisadresse vom GS-Segment als da und die Länge als 4G. Weil er nicht weiß letztendlich, wie viel das hier wird, dann nimmt er einfach 4G, so nach dem Motto, dann reicht's. Und es hat natürlich noch den Vorteil, 4G, weil dann muss der Offset kleiner sein als 4G. Bei einer 32-Bit-Maschine ist er immer kleiner, 4G. Ja, und der Offset wird immer auf die Basisadresse drauf addiert. Das heißt, ich kann mit kleinen Zahlen sozusagen rechts davon lesen und mit großen Zahlen kann ich links davon lesen. Also es wird einfach drauf addiert und wenn bei einer 32-Bit-Zahl ein Überlauf passiert, das 33-Bit fliegt weg, dann kommt er halt vorne wieder an. Und jetzt habe ich halt das Problem, ich habe die Basisadresse sozusagen in der Mitte. Ja, ich kann ihn aber ja nur bis dahin, weil da muss ich ihn abschneiden. Sonst kann er ja auf den Linux-Kern zugreifen. Ja, und dann, wenn ich da abschneide, fehlt aber auch der vordere Teil. Ja, da komme ich dann auch nicht mehr dran. Jo, Fragen? Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Haben wir ja wirklich viele Ideen und gleich immer gebohrt, so funktioniert das nicht. Das finde ich gut, dass alle so helle wach sind. So macht das Spaß. Jo, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Sehen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Dankeschön.